ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte in diesem Podcast, mit dem wir über militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg sprechen, ist heute wieder aus Warschau zugeschaltet, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Was haben wir heute vor? Natürlich wieder einen Blick auf die aktuelle Lage in diesem Krieg, auch auf ein paar aktuelle Meldungen dazu. Dann interessiert uns die Frage, ob es Deutschland wirklich auf die Reihe bekommt, eigene Rüstungsvorhaben zu beschleunigen und zu entbürokratisieren. Konkret geht es hier um die sogenannte Parlamentsschleife, die alle Projekte sozusagen drehen müssen, die 25 Millionen Euro überschreiten. Hier muss der Haushaltsausschuss jedem einzelnen Projekt nochmal gesondert zustimmen. Das ist in keinem anderen Ressort der Bundesregierung so. Und eigentlich gibt es offenbar die Chance, das zu ändern. Nur, wie es scheint, will das der Verteidigungsminister gar nicht. Und das kann einem dann doch schon ein bisschen seltsam vorkommen. Und wir beantworten immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Die wir aus der letzten Folge geschoben haben, die setze ich heute mal bewusst nicht ans Ende der Folge, sodass wir auch gar nicht Gefahr laufen, sie aus Zeitgründen wieder schieben zu müssen. Wir zeichnen auf am Freitag, 10. Mai 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Punkt 1, Herr Bühler, die aktuelle Lage. Beim letzten Mal, da haben wir uns dann noch gefragt, was die Russen wohl mit einem massiven Vergeltungsschlag meinen könnten, sollten die Ukrainer rund um den 9. Mai die Krim oder andere besetzte Gebiete angreifen. Dass wir da auch einen weiteren massiven Luftschlag diskutiert hatten, das war nicht sonderlich prophetisch. Es braucht auch gar keinen ukrainischen Angriff als Grund, als Vorwand. Die Russen machen das auch so. In der Nacht zum Mittwoch, glaube ich, war es, da haben sie wieder einmal mehr Drohnen und Raketen als sonst täglich üblich geschickt. Also wird es gleich sicher mitunter auch schon mal deutlich mehr waren.
Ja, das war wieder einer der größeren Angriffe, die seit März diesen Jahres wieder wie im Winter 2022/23 die Energieinfrastruktur im Fokus haben. Zusätzlich kann man seit circa 2 Wochen nach den US-Entscheidungen zu Waffenlieferungen des Westens Angriffe auf die Verkehrsinfrastruktur erkennen, um einfach die Waffenlieferungen auch zu verlangsamen. Insgesamt wurden in der Nacht zu Mittwoch nach ukrainischen Angaben 55 ballistische Raketen und Marschflugkörper unterschiedlicher Typen aus bodengestützten Stellungen von Flugzeugen und wiederum von einem U-Boot aus auf die Ukraine abgefeuert. Die Ziele lagen insbesondere in den Räumen Lviv, also Lemberg, Kiew, Saporischschja, Cherson, Poltawa, einer Großstadt zwischen Kiew und Kharkiv, also in der Nordukraine. Die Ukraine meldet unter anderem schwere Schäden an 3 Wärmekraftwerken und die mindestens zeitweise Unterbrechung der Eisenbahnlinie von Kiew in die Südukraine. In der Nacht zu Donnerstag und in der Nacht zu Freitag, also zu heute, war das wieder ein Angriff geringerer Intensität. Diesmal wieder nur mit Drohnen. In der Nacht zu Donnerstag 20 Drohnen aus der Krim Richtung Odessa und Mykolaiv. 17 wurden abgeschossen, also die Abschussquoten sind nach wie vor hoch. Und heute in der Nacht zu Freitag waren es wiederum 10 Drohnen, die auch abgeschossen werden konnten. Eine Bemerkung vielleicht noch dazu, in den Zahlen sind nur die Flugkörper und Drohnen großer Reichweite enthalten. Also der Beschuss von Städten und Siedlungen, Dörfern, auch der Großstadt Kharkiv durch Kurzstreckenraketen und die Bombardierungen mit Gleitbomben gehen darüber hinaus unvermindert weiter und sind hier in diesen Zahlen nicht enthalten.
Aber wenn wir diese Zahlen mal nehmen und wenn wir mal schauen, wie viele Objekte die Ukrainer abschießen konnten, ergibt sich eine deutliche Differenz, wenn man mal Raketen und Drohnen vergleicht. Die Drohnen, die scheint man wesentlich besser im Griff zu haben.
Ja, das ist unverändert so. Von den 55 Raketen und Marschflugkörpern konnten 39 abgefangen werden. Bei den Drohnen liegt man, wie gesagt, bei 20 abgeschossenen von insgesamt 21. Die Drohnen fliegen ja verhältnismäßig langsam und aus großer Entfernung an, meist von der Krim oder aus dem Raum Kursk. Da kann sich die Luftverteidigung darauf einstellen, solange es wenig sind. Im Überfluss haben die Russen sie ja auch nicht. Die Drohnen werden dann in der Regel durch Maschinenkanonen oder durch schwere Maschinengewehre auch abgeschossen. Sie erfüllen dennoch ihren Zweck. Sie lösen die nächtlichen Luftalarme aus und tragen damit zum Terror gegen die Bevölkerung bei. Sie lenken die Luftverteidigung der Ukraine von den nachfolgenden Raketen- und Marschflugkörpern ab und werden teilweise auch eingesetzt, um die Positionen der ukrainischen Luftverteidigung auszuspähen.
Und auch wenn man es örtlich vergleicht, also gibt es ja auch deutliche Unterschiede. Also Kiew scheint nach wie vor deutlich besser geschützt als andere Teile des Landes.
Ja, das ist nach wie vor so. Da gibt es keine Veränderung.
Dann kann ich ja mal nachfragen, da was die Ausstattung der Ukraine mit Flugabwehrsystemen betrifft. Gibt es denn da irgendwelche positiven Neuigkeiten? Also Neuigkeiten insoweit, als dass ja Deutschland auf der Suche nach Abwehrsystemen ist, weltweit, die man in die Ukraine schicken könnte. War man da möglicherweise jetzt ein bisschen erfolgreicher als in den vergangenen Wochen?
Also wenig, wenn man sich die Nachrichten ansieht. Die Spanier haben Patriot-Raketen geliefert, aber die Lieferung von Abschusssystemen und Radaren abgelehnt. Auf Griechenland und Spanien wird sicher politischer und diplomatischer Druck ausgeübt, aber bislang ohne Erfolg. Die USA sollten in der Lage sein, von ihren knapp 60 Patriot-Batterien, ähnlich wie Deutschland, mindestens 3 zu stellen. Hier gibt es aber auch noch kein Ergebnis. Nun war unser Verteidigungsminister gerade in Washington und hat mit Minister Austin konferiert. Und das war sicher mit ein Thema, aber da wissen wir noch nicht, was daraus gekommen ist.
Zur Pistorius will ich auch gleich nochmal nachfragen. Zunächst aber mal noch, was die Flugabwehrsysteme betrifft. Es hieß, dass die Israelis demnächst ihre Patriot-Staffeln abbauen würden, weil sie die mit anderen Systemen ersetzen können. Es hieß aber auch, dass nicht ganz klar ist, was mit den Dingern dann passiert. Also halten Sie es für denkbar, Herr Bühler, dass man die an die Ukraine abtritt?
Also ich glaube nicht. Israel ist, wie der umfassende Angriff durch den Iran und seine Milizen gezeigt hat, so bedroht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Israelis kurzfristig etwas abgeben können. Das werden sie selbst brauchen. Auch ihre Patriot-Raketen sind ja vergleichsweise noch modern. Und die Ablösung durch ein anderes System, ein eigenes System aus eigener Produktion, das wird sicher Zeit in Anspruch nehmen, sodass da kurzfristig, denke ich, nichts zu machen ist.
Dann gab es noch eine Meldung, dass der deutsche Rüstungskonzern Hensoldt in diesem Jahr weitere 6 Nahbereichsradare in die Ukraine liefern will. Der Typ, ich hoffe, ich sage das richtig, TRML-4D. Soweit ich das weiß, ist das ein Radar, das auch beim IRIS-T-System zum Einsatz kommt. Frage ist, inwieweit hilft es denn den Ukrainern, also wenn man Radare zur Verfolgung von Luftzielen hat, aber keine Waffen, die sie dann zerstören können?
Also ohne Radare nützen natürlich auch die Waffen nichts. Das sage ich jetzt dann auch als Antwort etwas überspitzt. Diese Radare, von denen wir jetzt da sprechen, die sind sehr modern und die gehören sicher zum Besten, was Radartechnik heute bieten kann. Sie nutzen der Ukraine dadurch, dass sie ihr Luftlagebild erheblich verdichten kann und damit die zur Verfügung stehenden Waffen besser einsetzen kann.
Dann jetzt zum Boris Pistorius und damit zu einer Meldung zu Waffenlieferungen Deutschlands in die Ukraine. Der Verteidigungsminister hat ja in den USA auch angekündigt, dass man von den USA 3 HIMARS-Systeme kaufen wird, die man dann an die Ukraine weiterleiten will. Angesichts der Menge an Mars oder HIMARS, die schon dort ist, drängt sich ja die Frage auf, ob dieser Kauf jetzt eher so den Zweck von, ich sag mal, so politischer Symbolik hat. Also klar wird das auch helfen, aber man kann schon den Eindruck haben, dass das zum Teil auch schlicht eine politische Demonstration ist, ein Zeichen an andere potenzielle Unterstützer.
Naja, nun, eine politische Demonstration muss ja auch nicht schlecht sein. Da steckt schon eine gewisse Symbolik dahinter, jetzt deutsch-amerikanisch was zu machen. Nun hat aber die Ukraine auch die HIMARS-Werfer nicht im Überfluss. Also die Zahl, die ich im Kopf habe, sind 18, die von den USA schon 2022, glaube ich, geliefert worden sind. Und insofern sind drei zusätzliche Werfer da schon eine Verstärkung. Dazu kommen natürlich, und das haben Sie wahrscheinlich im Kopf, die Mars-Werfer, die ähnliche Fähigkeiten haben, auch die gleiche Munition verschießen können. Aber ich denke, dass es außerhalb der Symbolik schon eine Verstärkung ist der Ukraine.
Dann mal zurück zu den Luftoperationen, bei denen wir ja eigentlich waren. Inwieweit waren die Ukrainer bei eigenen Luftangriffen erfolgreich?
Also man merkt, dass sich die ATACMS-Raketen auswirken. Das haben wir beim letzten Mal ja schon besprochen. Konkret wurde durch einen ATACMS-Angriff in der Zwischenzeit ein Öldepot in der Region Luhansk erheblich getroffen. Zusätzlich auch ein Gefechtsstand in der gleichen Provinz Luhansk. Es gibt auch weitere Angriffe mit ATACMS auf militärische Ziele auf der Krim. Die Russen geben an, dass sie die meisten Raketen abgeschossen haben. Dennoch war die Kertschbrücke zeitweilig gesperrt. Interessant ist aber die Wirkung der Angriffe mit weitreichenden Flugkörpern und auch mit ferngesteuerten, unbemannten Sprengstoffbooten, den Seedrohnen. Die Auswirkungen auf die russische Schwarzmeerflotte haben wir bereits mehrfach besprochen. Aber es gibt jetzt auch eine Auswertung, die deutlich macht, dass den Russen die Nutzung der Kertschbrücke für ihre militärischen Transporte zur Krim und weiter dann in die Südukraine zu riskant sind, ganz offenbar. Es gibt zurzeit nur 3 Personenzüge und einen Güterzug pro Tag, die über die Kertschbrücke rollen. Im vergangenen Jahr waren es zum Vergleich 40 militärische Transportzüge täglich. Das heißt, sie bringen ihren gesamten Nachschub über den Landweg aus Russland in die Südukraine und teilweise auch in die Region Donetsk. Das ist langwieriger und sie sind damit noch näher an der Front und teilweise auch im Wirkungsbereich der weitreichenden Artillerie, HIMARS hatten sie genannt. Sie bauen, wie bereits im vergangenen Jahr berichtet, eine zusätzliche Eisenbahn von Rostow am Don über Mariupol am Asowschen Meer Richtung Donetsk und Richtung Berdjansk und Melitopol in die Südukraine. Dieser Aufwand zeigt, wie wichtig den Russen die Logistik ist, der Nachschubtransport und damit auch die Durchhaltefähigkeit ihrer Armee in der Ukraine. Zusätzlich gingen, das hat jetzt nichts mit ATACMS zu tun, jetzt sind wir bei Drohnenangriffen, bei den weitreichenden Drohnenangriffen, da gingen die Angriffe auf Raffinerien und Öldepots weiter. Ziele waren 2 Öldepots in der Krasnodar-Region, die Krim versorgen, und eine Gazprom-Raffinerie in Baschkortostan. Das ist weit weg von der Ukraine, 1200 Kilometer nördlich von Kasachstan, so auf der Höhe des Urals. Und dann gestern Nacht auch eine Raffinerie in der Kaluga-Region, das ist etwas südwestlich von Moskau. Damit sind in den letzten Tagen wieder insgesamt 6 Ölverarbeitungseinrichtungen, wenn ich das richtig gezählt habe, getroffen worden.
Dann die Lage am Boden, an der Frontlinie. Immer mal wieder melden die Russen die Einnahme kleinerer Ortschaften. Heißt also, für die Russen scheint es weiter voranzugehen, in kleinen und kleinsten Schritten, aber eben voran, stetig.
Ja, das ist so. Allerdings auch unter anhaltend hohen personellen und materiellen Verlusten. Die Kämpfe werden mit hoher Intensität in allen Brennpunkten entlang der Frontlinie geführt. Höhere Intensität, als wir es noch vor Wochen erlebt haben. Fortschritte verzeichnen die Russen insbesondere im Schwerpunkt ihres Angriffs, im mittleren Frontabschnitt. Dort zurzeit nicht so sehr westlich von Bachmut bei Chassiv Yar. Da ist die Verteidigung der Ukraine infolge des Geländes bisher zu stark. Aber nordwestlich von Avdiivka, da kommen sie voran, war der Einbruch bei dem Ort Otscharetynje nur ein schmaler Schlauch am Anfang, so ist er jetzt auf eine Breite von 10 Kilometern etwa angewachsen und auch um einige Kilometer nach Westen ausgedehnt worden. In diesem Gebiet liegen diese kleinen Siedlungen und Dörfer, von denen Sie gerade sprachen. Aber es geht auch außerhalb des Schwerpunkts für die Russen langsam voran. Das ist etwas weiter südlich von Avdiivka, auf der Höhe der Regionalhauptstadt Donetsk, das ist bei Marinka. Dann auch in der Südukraine auf den ehemaligen Angriffsachsen der Ukraine aus dem Jahr 2023, also Velika Novosilka. Das liegt auf der Grenze zwischen Saporischschja und Donetsk. Und dann weiter westlich noch im Bereich Saporischschja, im Bereich Robotyne, da gibt es auch Kämpfe in der Stadt. Wir erinnern uns, diese Stadt ist von den Ukrainern damals zurückerobert worden. Das heißt, diese Einbuchtungen, die damals entstanden sind in der russischen Frontlinie, die werden so nach und nach immer kleiner, aber es geht sehr langsam voran. Unverändert ist die Lage gegenüber von Cherson bei den Brückenköpfen. Die Kämpfe dauern an, aber ohne Veränderung der Frontlinie. Insgesamt, wenn man einen Strich drunter zieht, versuchen die Russen mit verstärkten Anstrengungen anzugreifen, um in der Phase, in der die Ukraine noch auf den angekündigten Nachschub wartet, Fakten zu schaffen und sich gute Ausgangspositionen für eine weitere Offensive zu erarbeiten.
Und für die Ukraine heißt das, dass sie ausschließlich halten oder zurückweichen? Oder gibt es auf deren Seite hier und da auch wirksame Gegenstöße?
Es gibt immer wieder auch Gegenstöße, zum Beispiel gegen die Angreifer in Chasiv-Yar, dann bei Robotynje beispielsweise oder auch nordwestlich von Avdiivka. Das zeigt, dass es eben ein teilweise beweglich und dynamisch ablaufendes Verteidigungsgefecht ist, das örtlich begrenzt auch immer offensive Elemente hat, um den Russen Verluste zuzufügen und auch ihren Angriffsschwung zu bremsen.
An dieser Stelle mal eine Frage eines Hörers, der nicht namentlich genannt werden möchte. Sein Ausgangspunkt sind die Aussagen von General Vadim Skibitzki, dem Vizechef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, die vom Economist verbreitet wurden und über die wir beim letzten Mal gesprochen haben. Der Hörer beginnt seine Mail mit dem Satz, Zitat, im Gegensatz zu General Bühler lasse ich mich auf vermutlich reine Spekulationen ein, Zitat Ende, und dann schreibt er Folgendes weiter. Komischerweise fühle ich mich jetzt an die Rückeroberung der Gebiete um Kharkiv erinnert, auch wenn die Ausgangslage eine andere ist. Wäre es theoretisch möglich, dass es im Raum Avdiivka zu einem plötzlichen ukrainischen Gegenangriff kommt? Erstmal Zitat Ende, er führt dann einige Gründe für seine Spekulation an, die da unter anderem wären, also ich nenne mal auszugsweise ein paar, die Angriffe auf die Krim, die auf einen massiven Luftangriff in absehbarer Zeit hindeuten könnten, dann dieses Zeitungsinterview von Skibitzki an sich, denn, schreibt er, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach der ganzen Aufregung um das andere Interview im letzten Jahr, Stichwort Saluschny, möglich ist, dass ein hochrangiger Militär ohne vorherige Absprache ein Interview geben darf. Außerdem halte ich es für unwahrscheinlich, dass der Artikel vor der Veröffentlichung nicht nochmal von ukrainischer Seite geprüft und abgesegnet wurde. Und dann noch zwei andere Gründe für seine Spekulationen. Der erste ist, es gibt einen neuen Oberbefehlshaber, der noch beweisen müsse, dass er die richtige Wahl war. Und der zweite, der Rückzug der amerikanischen Abrams-Panzer von der Front, in Klammern für eine spätere Operation und nicht nur zum Schutz, Fragezeichen. Also das ist das Anliegen von dem Hörer, der nicht mit Namen genannt werden möchte.
Also es wäre natürlich theoretisch möglich, dass es zu einem ukrainischen Gegenangriff käme, gerade in diesem Raum. Der russische Einbruch hatte dazu geführt, dass die Russen nun nördlich und südlich dieser circa jetzt 10 Kilometer breiten Einbuchtung nordwestlich von Avdiivka eine offene Flanke haben, nach Süden und eine nach Norden. Sie haben es aus dem Süden auch schon versucht, vor einigen Tagen, ohne sichtbaren Erfolg. Wenn es aber gelingen würde, hätte das auch nur eine örtliche, taktische Bedeutung, würde vor allem Zeit gewinnen und, wie gerade eben schon gesagt, auch den Angriffsschwung etwas dämpfen. eine größere Offensive zu starten. Dazu fehlen der Ukraine die Mittel und die Munition. Und da nutzt auch der neue Befehlshaber nichts. Auch die anderen Indizien, die Sie anführen, muss man, glaube ich, auch anders sehen. Also einen Artikel, der versehen ist mit Zitaten aus einem Pressegespräch, den bekommt man nicht zur Prüfung. Das wäre sehr ungewöhnlich. Man bekommt bei einem solchen Vorgehen nur die wörtlichen Zitate vorgelegt zur Autorisierung, die dann in dem Artikel verwendet werden. Aber in welchem Zusammenhang sie verwendet werden und mit welcher Grundlinie sie dann rübergebracht werden, das hat man als derjenige, der so ein Pressegespräch gemacht hat, nicht im Griff. Aber sagen wir mal, nehmen wir mal an, es wäre so, dann hätte er den Artikel sicher so nicht freigegeben. Da bin ich überzeugt davon, denn die Wirkung, dass die Lage der Ukraine so schlecht ist, dass man nun verhandeln müsse, das war ja eine der Wirkungen, die wollte er ganz sicher nicht erzeugen. Zumal nicht zu einem Zeitpunkt, von dem an die Ukraine damit rechnen kann, dass jetzt größere Waffen- und Munitionslieferungen anstehen. Das Gerücht, dass Abrams Kampfpanzer wie auch anderes westliches Gerät irgendwo eingelagert worden wären, um sie für eine Offensive zu schonen. Das gibt es schon seit einiger Zeit. Vereinzelt sind auch Kommentatoren diesem Gerücht aufgesessen. Mittlerweile haben die Ukrainer das auch dementiert. Das ist nicht so, sagen sie. Es wäre auch nicht plausibel, denn die Ukrainer brauchen das in dieser Lage in den kämpfenden Fronttruppenteilen und bei deren Reserven.
Vielleicht können wir noch anhängen, die zweite Frage, die der Hörer hat. Es geht da um die russischen Gleitbomben, die den Ukrainern jeden Tag massiv zu schaffen machen. Und letztlich möchte unser Hörer wissen, gibt es denn überhaupt irgendeine sinnvolle Möglichkeit, wenn die materiellen Voraussetzungen da sind, sich gegen solche Gleitbombenangriffe zu schützen? Also das ist eine Frage, wenn ich damit alter bescheidenen Vermutungen in Vorleistung gehen darf. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier die erwarteten F-16 eine Rolle spielen könnten, also weil man vielleicht mit deren Raketen die Flugzeuge bekämpfen kann, die die Gleitbomben abwerfen.
Also man kann sich erstmal gegen die Gleitbombenangriffe dadurch schützen, dass man weiterreichende Flugabwehrraketen in Frontnähe stationiert. Das hat die Ukraine auch vereinzelt immer mal wieder für kurze Zeit getan und damit auch Erfolge durch Abschuss von Kampfbombern erzielt. So wie jetzt gerade heute die Meldung kam, dass wieder einer abgeschossen worden ist. Aber das Risiko ist zu hoch, diese Flugabwehrraketen ständig einer unmittelbaren Bedrohung auszusetzen in Frontnähe, zumal sie eben auch zum Schutz der Städte und vorrangig zum Schutz der Städte und der Zivilbevölkerung gebraucht werden. Insofern kann sicher die F-16, wenn sie denn kommt, im nächsten halben Jahr, auch eine Rolle bei der Abwehr der Kampfflugzeuge, die solche Gleitbomben weit vor dem Ziel an der Front einsetzen. Es kommt aber darauf an, und das ist das Entscheidende, dass die F-16 mit weitreichenden Luft-Luft-Raketen geliefert werden. Weitreichend heißt in der Größenordnung 200 Kilometer. Denn neben der Entfernung zum feindlichen Kampfflugzeug muss auch ein Schutzabstand für die F-16 zur Front mit berücksichtigt werden, damit die F-16 nicht vom Boden aus oder von russischen Fliegern abgeschossen werden kann, bevor sie selbst wirken kann. Also solche Waffen haben die Luftstreitkräfte der NATO in ihrem Arsenal, Deutschland auch. Man darf gespannt sein, ob die Flugzeuge, die jetzt da kommen, die F-16, mit solchen Abstandswaffen ausgerüstet sind und von wem diese kommen. Das deutsche Modell heißt übrigens Meteor. Es wird von der MBDA auch hergestellt. Man sollte sich diesen Namen merken, aber eine Taurus-Debatte jetzt mit neuem Namen, die wünsche ich uns nicht.
Trotzdem noch mal ganz kurz nachgefragt, Herr Bühler, damit wir Missverständnissen vorbeugen und dann eventuellen Mails von Hörerinnen oder Hörern. Sie sagten F-16, wenn sie denn kommt. Damit war jetzt das Projekt aber nicht in Frage gestellt. Ne? Das war nur auf den Zeitpunkt gezogen, also wenn sie dann da sind.
Genau.
Okay.
Das wird kommen und es gibt ja auch den Zeitplan, den die Nationen veröffentlicht haben, Belgien, Niederlande und auch Norwegen, vom Sommer bis zum Jahresende.
Wir sind noch bei der aktuellen Lage quasi der Vollständigkeit halber gefragt, weil bis auf Einzelereignisse da offenbar nicht allzu viel passiert. Die Situation auf See, also auf dem Schwarzen Meer, wie ist die?
Also da gibt es in den letzten Tagen tatsächlich nichts zu berichten, außer dass ein russisches U-Boot den einigermaßen sicheren Hafen Novorossiysk in der Region Krasnodar kurzfristig verlassen hat, um 4 Marschflugkörper vom Typ Kaliber auf die Ukraine abzuschießen, um dann schnell wieder zu verschwinden. Aber andere Operationen dort, da gibt es keine Meldungen dazu.
Noch eine kleine Meldung. Offenbar haben die Ukrainer Seedrohnen, die sie teilweise mit Raketen bestücken können. Da gab es auch Fotos zu sehen. Diese Seedrohnen sind dann offenbar nicht nur dafür da, mit Sprengstoff beladen, gegen ausgemachte Ziele zu fahren, dabei zu explodieren und so Schaden anzurichten, sondern die können dann offenbar doch noch ein bisschen mehr. Welchen Sinn, welchen Hintergrund könnte das haben?
Also die Ukrainer haben auf diesen ferngesteuerten, unbemannten Booten, Seedrohnen, hatten sie es gerade genannt, mache ich auch immer, ich sage das nur noch mal zur Erklärung dazu, Flugabwehrraketen angebaut, weil sie festgestellt haben, dass die Russen während der Überfahrt Richtung Krim, also der Überfahrt der Seedrohnen Richtung Krim, mit Marinehubschraubern Jagd auf die Seedrohnen machen und gegen diese Bedrohung durch die Marinehubschrauber richten sich diese Raketen.
Okay. Dann Punkt an dieser Stelle und bevor wir zur sogenannten Parlamentsschleife kommen, wie versprochen, die Hörerfragen, die wir beim letzten Mal nicht beantworten konnten. Man verzeihe mir an dieser Stelle die ausschließlich männliche Form, Hörer, sind auch nur Herren, die jetzt zu Wort kommen. Es sind übrigens tatsächlich deutlich mehr Männer als Frauen, die uns schreiben. Das vielleicht auch nochmal kurz erzählt, obgleich wir natürlich wissen, dass uns auch viele Frauen hören. Deren Fragen, wenn sie uns denn mal schreiben, sind in der Regel auch ein bisschen anderer Natur als die der Männer. Da geht es halt oft nicht um Panzer oder um rein militärische oder technische Fragen. Da spielt, und das ist überhaupt nicht platt gemeint, Mitgefühl eine große Rolle. Wenn uns die Frauen denn mal schreiben, also vielleicht kann ich Sie, liebe Hörerinnen, ermutigen, sich auch hin und wieder mal an die Tastatur zu setzen und uns eine Mail zu schicken, denn das, worum es Ihnen geht, ist ja mindestens genauso wichtig wie die Anliegen, die die Herren bei uns abwerfen. Also nur Mut, wir würden uns freuen. Sie sehen es ähnlich, Herr Bühler, oder?
Ja, ich sehe das ähnlich. Wobei ich aus dem Freundeskreis und Bekanntenkreis weiß, dass uns doch sehr viele Frauen auch zuhören. Und natürlich freuen wir uns da über jede Zuschrift. Allerdings muss man natürlich auch sagen, Herr Deisinger, auch unsere Zeit ist da begrenzt. Und angesichts der vielen tausend Mails, die wir bisher bekommen haben, ist es schon schwierig, da jede einzelne Mail zu beantworten. Aber Sie machen das ja ganz gut. Sie fassen ja die Fragen immer ganz gut zusammen und stellen sie als Ihre Fragen dann da und stellen sie mir.
Und dafür für Kritik einstecken, manchmal zumindest. Okay.
Selten.
Nicht von Ihnen, aber von Hörerinnen oder Hörern. Dann kommen wir mal zu den konkreten Fragen, die ich jetzt noch habe auf dem Zettel, also die aus der letzten Folge noch übrig waren. Erster Fragesteller hier ist Igor Schwantke. Der bezieht sich auf das deutsch-französische Panzerprojekt, das Sie, Herr Bühler, in Folge, ich glaube 210, mit Angela Tesch besprochen hatten und das wohl Mitte der 2040er Jahre Wirklichkeit werden soll. Bis dahin sind es also noch mal gut 20 Jahre. Und jetzt zitiere ich aus der Mail: Diese zeitliche Dimension ist der Wahnsinn. Grund dafür sei, dass für dieses neue Gerät noch zu erforschende Hightech-Technik eingesetzt werden soll, die sich eben schnell verändert, plus einige Gründe mehr. Auf der anderen Seite haben wir die Russen, die an deren tonnenschweren Bomben provisorisch irgendwelche Flügel dran basteln und zack, haben sie günstig und schnell wirkungsvolle Gleitbomben, deren Wirkung den Ukrainern zu schaffen macht. Der Gegensatz zwischen reinem Pragmatismus und kaum noch nachvollziehbarem Perfektionismus kann kaum größer sein. Zitat erstmal Ende. Und er fragt dann, ob es nicht sinnvoller wäre, einen mittelmäßigeren Panzer zu bauen, der vielleicht nur 90% so gut wäre wie der geplante Superpanzer, dann wäre eben auch sicher, dass es dann irgendwann mal klappt, dass man ihn irgendwann mal hat. Und am Ende schreibt er noch, Zitat, ich bin halb Russe und weiß daher, dass Russen auf diesen beschriebenen Pragmatismus sehr stolz sind. Manchmal muss man sich an MacGyver erinnern, wenn die Russen aus einfachsten Mitteln überraschende, wirkungsvolle Geräte zusammenschustern. Aber die Hauptsache ist doch, dass es funktioniert, denke ich mir da. Stehen wir uns mit unseren Gesetzen und Verordnungen nicht selbst im Weg? Zitat Ende. Das ist die Frage, wie gesagt, von Igor Schwatzke.
Also, Herr Schwatzke, grundsätzlich haben Sie ja recht. Und angesichts dessen, was wir jetzt erleben müssen, was wir jetzt dort sehen in der Ukraine, muss man sicher das Verhältnis Quantität und Qualität neu überdenken. Also Masse ist eine Qualität für sich, lautet das Schlagwort, das ich jetzt auch noch selbst benutze, obwohl das wirklich ein Schlagwort ist. Aber wenn man das in einzelne Maßnahmen herunterbricht, dann gibt es schon Sinn. Also beispielsweise, dass sich das Ministerium jetzt entschieden hat, mehr von der Stange sozusagen zu beschaffen, also marktverfügbare Produkte. Und das ist ja das, was Sie anmahnen. Anderes Beispiel, wir sehen gerade, dass Russland die vielen tausend Gefechtsfahrzeuge aus den Zeiten der Sowjetunion nicht verschrottet hat, sondern seine materielle Durchhaltefähigkeit in großen Teilen von eben diesem eingelagerten, ausgemusterten Gerät abhängt. Das kann man durch Modernisierung und Instandsetzung schneller wieder einsatzfähig machen, als neues Gerät zu bauen. Die Kapazität der Russen, einen neuen Kampfpanzer zu bauen, liegt bei ca. 250 Kampfpanzern pro Jahr. Und die Kapazität aus alt mach einigermaßen neu, die ist weit, weit größer. Wir haben im Westen und insbesondere in Deutschland auch in den Abrüstungsschritten der vergangenen 30 Jahre alles verschrottet oder verkauft. Ich bin mal gespannt, ob wir auch in diesem Bereich dazulernen. Das heißt, dass wir Material, das wir nicht mehr benötigen, das wir durch moderneres ersetzen, dann nicht eben verschrotten, sondern irgendwo einlagern. Ein Beispiel könnte die Ablösung des Standardgewehrs der Bundeswehr, dem vielen bekannten G3, durch das neue Sturmgewehr der Bundeswehr sein. Warum nicht einlagern, sodass es im Fall eines Falles zur Verfügung steht? Es ist im Zweifel besser als nichts. Und das sind so die pragmatischen Schritte, die ich bei Ihnen heraushöre und denen ich unbedingt auch zustimmen will. Anders ist allerdings der Fall, das mit Frankreich zu entwickelten Landkampfsystems zu sehen, für die 40er Jahre plus. Das ist tatsächlich, so wie Sie sagen, ein Hochtechnologieprojekt, dessen Entwicklung bereits vor einigen Jahren vereinbart worden ist. Hier kommt also zusätzlich zur Quantität auch Qualität ins Spiel, wobei noch nicht ganz klar ist natürlich aufgrund der Länge der Entwicklungszeit, was da im Ende an Hochtechnologie entwickelt wird, die man dann für Waffentechnik auch nutzen kann. Aber Sie müssen beides, glaube ich, im Blick haben. Auf der einen Seite die Stückzahlen, und das können durchaus auch ältere Modelle sein, wie wir jetzt in diesem Krieg sehen. Aber sie müssen sich auch weiterentwickeln, vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch der Bedrohung des Kampfpanzers, so wie er heute existiert. Da wird man sicher noch einiges an Forschungsarbeit hineinstecken müssen.
Dann eine Frage von Markus Hegen mit einer ähnlichen Intention. Ich zitiere mal, ich befinde mich gerade wieder einmal in der Donbass-Region in der Ukraine, um genau zu sein, in New York. Also New York, das ist, glaube ich, ich habe mal geguckt, Nowohorodske heißt die Stadt, dann in Ukrainisch. Weiter im Zitat, meine Frage, ich sehe hier immer wieder viele Militärkonvois bzw. Gruppen von Soldaten. Was mir auffällt, es gibt in einem Konvoi niemals mehr als zwei gleiche Fahrzeuge, also ein wirklich wilder Mix aus verschiedenen Fahrzeugen. Auch die Ausrüstung, sprich die Kleidung der Soldaten, ist immer unterschiedlich und von einer Uniform kann man nicht wirklich sprechen. Durch den engen Kontakt, den wir mit dem Militär hier haben, kenne ich natürlich den lokalen Hintergrund. Wäre sowas bei der Bundeswehr auch möglich? Oder würde im schlimmsten Fall der Russe in Oberammergau stehen, bevor die Bürokratie der Bundeswehr auch sowas möglich machen würde? Zitat Ende.
Also die Unterschiedlichkeit bei Fahrzeugen, bei Waffen, bei persönlicher Ausrüstung bei den Ukrainern ist ja aus der Not geboren. Man nimmt das, was man hat oder was man bekommen kann. Es ist immer besser als nichts und es ist immer besser, als wenn man wartet, bis eine ganze Einheit gleich ausgestattet ist. So pragmatisch geht man dort vor und muss man auch vorgehen. Das sieht jetzt bei uns in einer Friedensarmee, die wir sind, etwas anders aus. So groß ist unsere Not nicht. Gerade bei persönlicher Ausrüstung haben wir einen großen Sprung gemacht. Sind noch nicht ganz gelandet, jedenfalls noch nicht für alle. Aber wir haben durch das Sondervermögen jetzt die Möglichkeit, jeden Soldaten mit dem auszustatten, was wirklich notwendig ist. Und zwar mit großer Qualität. Eine Planung, die auch bereits seit 2016 besteht und deren Umsetzung jetzt mit dem Sondervermögen ermöglicht worden ist. Aber wir sind lange von den Zeiten weg, dass ein Soldat im Einsatz immer so ausschauen muss wie sein Nachbar. Das war zu Zeiten, als ich junger Soldat war, noch so. Einheitlichkeit ist der Preis der Freiheit, haben wir damals gespottet. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, Herr Deisinger. Das hat sich aber in den Einsätzen der Bundeswehr und durch die Vielfalt der Ausrüstung verändert. Das heißt, der Soldat nimmt das mit aus dem großen Fundus da seiner persönlichen Ausrüstung, was er für seinen speziellen Auftrag bei dem existierenden Wetter und so weiter eben benötigt. Und da muss nicht jeder gleich ausschauen.
Ich glaube, wenn hier im Osten jemand ein Plakat hochgehalten hätte, Einheitlichkeit ist der Preis der Freiheit, ich könnte mir vorstellen, der wäre dann abgeholt worden und eine Weile nicht wiedergekommen, weil das ging dann schon zu weit in Richtung Freiheit, glaube ich, oder ginge dann zu weit in so ein Plakat. Aber ist ja nur eine Vermutung, die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Nächste Frage noch. Vincent Marius Kret, dem geht es um die erbeuteten Waffen des Westens, die die Russen hier und da ja stolz präsentieren. Er schreibt folgendes, Zitat: Ich kann mich erinnern, dass bei der Lieferung der Gepard-Panzer ein Thema war, dass die NATO-Codes der Ukraine zugänglich gemacht werden müssten im Bereich der internen Rechnersysteme, Radar und so weiter. Meine Frage, wie schätzen Sie den Erkenntnisgewinn für die russische Armee ein? Also mir geht es allerdings explizit darum, ob die russische Armee im Hinblick der verbauten Kryptogeräte Rückschlüsse ziehen kann, die für die NATO gefährlich werden könnten. Zitat Ende.
Also so sensibles Gerät wie Kryptogerät wird man nicht mitliefern. Da achtet jeder Staat und jede Armee auch darauf. Im Zweifel müssen dann verantwortbare Leistungseinbußen vom künftigen Nutzer hingenommen werden oder es muss eigenes Gerät eingebaut werden. Aber ja, man wird natürlich erbeutetes Gerät genau von Fachleuten untersuchen lassen. Im Fall von softwaregesteuerten Geräten wird es etwas schwierig sein, große Erkenntnisse daraus zu ziehen. Ein kaputtes Gerät gibt seine Softwaregeheimnisse ja nicht preis. Aber im Bereich der Konstruktion, der Panzerung beispielsweise bei Kampfpanzern, kann man sicherlich Erkenntnisse daraus ziehen. Das haben wir in der alten Bundeswehr auch so gemacht, wenn wir erbeutete T-72 von den Israelis bekommen haben. Aber es hat sich mit der Digitalisierung und den offen verfügbaren Datenbanken auch einiges verändert. Man muss heute nicht mehr mühsam gedruckte Fachzeitschriften irgendwie auswerten oder auswerten lassen. Auch bei den Nachrichtendiensten nicht. Da hilft ein Blick auf die Internetseite eines Rüstungsunternehmens, auf die Internetseiten von Forschungsinstituten. Ein Blick in Wikipedia ist auch manchmal ganz nützlich oder Seiten von Verteidigungsministerium, um Leistungsdaten sehr schnell auch mit einigermaßen Sicherheit zu ermitteln. Es ist auch für mich erstaunlich, welche detaillierte Angaben man dort im Internet findet. Letztlich ist es eine Abwägung, nichts zu tun oder den Russen die Möglichkeit zu geben, einen zerstörten Leopard gründlich in Augenschein zu nehmen. Und da bin ich schon auf der Seite, dass man der Ukraine den Leopard geben sollte und dann eine solche in Augenschaunahme in Kauf zu nehmen.
Und wir haben in diesem Abschnitt noch eine Frage von unserer Mailbox. Die hören wir uns kurz an.
Helmut Sponsel-Bachel, Berkertag, Frankershaus. Ich habe eine Frage an Herrn General Bühler, ob er es für möglich halten würde, dass Nordkorea, Russland neben Raketen und Artilleriemunition auch gegebenenfalls Soldaten zur Verfügung stellen würde. Schließlich kämpfen ja schon Inder, Hisbollah und Afrikaner auf Seite der Russen. Und im Koreakrieg haben ja russische Piloten auf Seiten der Nordkoreaner MiG-Flugzeuge geflogen. Vielen Dank.
Also bis jetzt steht fest, dass die Nordkoreaner Raketen geliefert haben, Artilleriemunition geliefert haben und der Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, ein Verstoß, den der Lieferant, aber auch der Aufnahmestaat begeht. Also Russland, was seine Glaubwürdigkeit als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates in Frage stellt. Also es ist bekannt, und Sie hatten es angesprochen, dass Russland Werbe- und Rekrutierungsmaßnahmen in anderen Ländern unternimmt. Sie sprachen von Indien. Es gibt auch diese Rekrutierungsmaßnahmen in zentralasiatischen Staaten. Nepal ist einer der Staaten, auch Kuba und andere südamerikanische Staaten. Im Falle von Nordkorea glaube ich allerdings nicht, dass der gegenwärtige Diktator Kim Jong-un es zulassen würde, dass Nordkoreaner das Land verlassen, egal zu welchem Zweck. Obwohl er selbst ja auch wie seine Schwester in der Schweiz zur Schule gegangen sein soll. Der Bestand dieser Familiendynastie hängt davon ab, dass möglichst wenig Bürger ins Ausland gelassen werden und Nordkorea eine geschlossene Gesellschaft bleibt. Und deshalb glaube ich nicht, dass sowas stattfindet.
Ganz kurz mal noch nachgefragt zu den nordkoreanischen Raketen. Das ist ja auch insoweit Erkenntnisgewinn für den Westen, wenn man liest, also unfreiwillig natürlich von Seiten Nordkoreas, dass die Hälfte der Raketen, die die den Russen liefern, schon explodieren in der Luft, bevor die das Ziel erreichen. Und man anhand dessen natürlich auch ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen kann, wie weit her es tatsächlich ist mit der Kraft des Militärs in Nordkorea.
Ja, das ist so. Das ist, glaube ich, auch nicht überraschend, denn auch bei ihren strategischen Raketen, also größerer Reichweite, hatten sie ja ständig Probleme. Wir erinnern uns, dass die in der Luft kurz nach dem Start explodiert sind oder irgendwo im Pazifik dann abgestürzt sind. Also diese Mängel gibt es nach wie vor. Die Bedrohung aber deshalb nicht ernst zu nehmen, die von diesem Staat, gerade was Raketentechnik angeht, und auf längere Sicht auch Nuklearwaffen, das darf man nicht unterschätzen.
Okay, dann waren dies die Fragen, die aus der Dienstagsfolge noch offen waren. Mal schauen, ob wir nach dem folgenden Schwerpunkt noch die ein oder andere weitere schaffen. Kann ich nicht versprechen, weiß ich nicht. Wir sind beim Thema Parlamentsschleife, die viele deutsche Rüstungsprojekte nach wie vor drehen müssen, bis sie denn mal wirklich starten können. Vielleicht können Sie, Herr Bühler, zunächst mal kurz sagen, also was das genau ist, so dass auch jeder und jede ins Thema reinkommen kann.
Also es war eine Vorgabe des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, die mittlerweile Gesetzeskraft hat, dass jedes Ausrüstungsvorhaben der Bundeswehr mit einem Volumen von mehr als 25 Millionen Euro gesondert durch den Haushaltsausschuss zu genehmigen ist, nach vorheriger Beratung durch den Verteidigungsausschuss. Die Mittel sind zwar bereits durch das Plenum des Deutschen Bundestages gebilligt und als Haushaltsgesetz für das jeweilige Haushaltsjahr erlassen. Eine Freigabe für eine Ausschreibung und für die Aufnahme von Vertragsverhandlungen ist damit erfolgt. Erst wenn die Vertragsverhandlungen abgeschlossen sind, wird dann von den Projektleitern erwartet, dass sie den Projektleitern im Beschaffungsamt erwartet, dass sie eine sogenannte 25 Millionen Beschlussvorlage auf den Weg bringen Richtung Haushaltsausschuss. Und das durchläuft natürlich erstmal die Hierarchie im Beschaffungsamt, dann die des BMVG bis in die Leitungsebene. Dann nehmen sich die Beamten im Finanzministerium einige Wochen Zeit zur Prüfung. Dann wird sie dem Verteidigungsausschuss zugeleitet, dort beraten und dann kommen sie zum Haushaltsausschuss und werden beraten und gebilligt. Während dieses gesamten Prozesses liegt der fertig ausgehandelte und unterschriftsreife Vertrag im Beschaffungsamt und kann nicht unterschrieben werden. Das ganze Prozedere kann mehrere Monate dauern, manchmal auch länger, wenn zum Beispiel wegen der Sommerpause keine Beratungen stattfinden können oder die Ausschüsse wegen Koalitionsverhandlungen nach Wahlen sich noch nicht konstituiert haben oder dergleichen. Der Fairness halber muss man allerdings dazu sagen, dass sich nach der Zeitenwende alle bemühen, den Prozess möglichst schnell zu durchlaufen. Es gibt auch da einige Leuchtturmbeispiele, zum Beispiel die Beschaffung des leichten Kampfhubschraubers im vergangenen Jahr oder das Ausrüstungspaket Infanterist der Zukunft bereits im Jahr 2022, die in Rekordgeschwindigkeit abgearbeitet worden ist von allen Beteiligten.
Also gibt es schon lange diese sogenannte Parlamentsschleife. Viele, viele Jahre war mal, hat einen Gegenwert, glaube ich, von 50 Millionen D-Mark früher gehabt. Ne? Aber mal grundsätzlich gefragt, Herr Bühler, es muss ja einen Grund gegeben haben, dass man das mal eingeführt hat. Also waren diese Beschluss, diese 25 Millionen Euro Vorlagen mittlerweile, waren die irgendwann mal wirklich sinnvoll?
Also das war unter der rot-gelben Regierungszeit von Bundeskanzler Schmidt 1981. Dort wurde das von der rot-gelben Mehrheit im Haushaltsausschuss so beschlossen. Ob es damals einen konkreten Anlass gab, kann ich noch nicht mal sagen. Zum Beispiel einen wirklichen oder vermeintlichen Rüstungsskandal, ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall, wie Sie schon eingangs gesagt haben, ist das Bundesministerium der Verteidigung das einzige Ministerium der Bundesregierung, das ein Investitionsprojekt zweimal durch den Deutschen Bundestag billigen lassen muss. Im Rahmen der Haushaltsberatungen und des nachfolgenden Haushaltsgesetzes und dann dieser Einzelvorlage, von der wir gerade sprechen, zu jeder Investition größer als 25 Millionen.
Also 1981 waren es mal 50 Millionen Mark. Grob umgerechnet jetzt 25 Millionen Euro, 2024 sind es halt immer noch genauso viel. Über 40 Jahre ist dieser Betrag gleich geblieben, Herr Bühler. Ich bin jetzt nicht der Mathematikkönig, der mal eben schnell ausrechnen kann, wie viel die 50 Millionen von damals heute wert sein müssten. Aber man kann ja grob ahnen, dass es inflationsbereinigt wesentlich weniger ist. Also da der Wert nicht angepasst wurde, heißt das ja, die Spielräume, die das Ministerium hatte, die sind von Jahr zu Jahr enger geworden.
Ja, das kann man so sagen. Wobei die Spielräume ja im Haushaltsgesetz feststehen für die Bundesregierung, aber nicht wie im Einzelnen, was und vor allen Dingen auch von wem beschafft werden soll. Dazu ist der Beschaffungsvorlage dann der Vertragsentwurf beigefügt, der bei großen Beschaffungen gerne den Umfang von mehreren hundert Seiten und mehr beinhaltet, in dem dann technische und auch juristische Details des Rüstungsvorhabens enthalten sind.
So, und nun schreibt die Welt, also die Tageszeitung Die Welt, dass der Bundesfinanzminister gewillt sein könnte, diese 25-Millionen-Grenze auf 100 Millionen anzuheben. Vermutlich, also ohne dass ich das jetzt gerechnet habe, stellte er ja damit auch vielleicht nur ungefähr den Zustand von 1981 wieder her. Macht das Sinn, Herr Bühler, oder wäre es nicht vielleicht besser, diese Grenze ganz fallen zu lassen? Ich glaube, der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums, der hatte im vorigen Jahr genau das empfohlen, nämlich diese Vorlagen ganz zu streichen.
Ja, wir haben das nach meiner Erinnerung im September, Oktober letzten Jahres auch hier ausführlich besprochen. Also die Professoren des wissenschaftlichen Beirats, die haben tatsächlich empfohlen, dies völlig zu streichen.
Ja, und die Begründung des Beirats, die sind ja ganz interessant. Also da geht es darum, dass damit eigentlich Legislative und Exekutive vermischt würden, also die Aufgaben von Parlament und Regierung, und dass das Parlament eigentlich gar nicht die Kompetenz hat, einzelne Beschaffungsvorgänge im Detail zu beurteilen. Wie sehen Sie das, Herr Bühler? Also wie haben Sie das in Ihrer aktiven Zeit erlebt?
Ja, also zu Einzelheiten, was ich da erlebt habe, da darf ich natürlich heute auch nicht sagen. Das sind ja Dienstgeheimnisse. Aber ich schließe mich der Auffassung an, dass das Ganze verfassungsrechtlich mindestens bedenklich ist. Aber ich bin kein Jurist, das sollen und haben ja auch andere mit verfassungsrechtlichem Hintergrund so beurteilt. Zweitens ist so ein Vertragswerk eines komplexen Rüstungsvorhabens so kompliziert und so umfangreich, dass es den Bürger schon wundert, wie teilweise an einem Sitzungstag ein Dutzend solcher Vorlagen und mehr beschlossen werden können. Das ist jetzt kein Vorwurf an einzelne Abgeordnete, aber es ist ja klar, dass sie keinen Apparat haben, der ihnen bei der Bewertung solcher Beschaffungsvorlagen kompetent zur Seite steht.
Und mir erscheint auch Folgendes seltsam. Wir haben ja die Zeitenwende vom Kanzler erklärt. Wir haben einen Verteidigungsminister, der immer wieder das Bild vermittelt, ein unkonventioneller Macher zu sein. Dann denke ich mir doch, also dass der, also Verteidigungsminister, seit Amtsantritt das Thema jede Woche aufruft, dass der alles unternimmt, um diese Regelung loszuwerden, damit sein Haus schneller, unbürokratischer agieren kann. Nun schreibt die Welt, was in dieser Angelegenheit seit Pistorius Amtsantritt passiert ist, nämlich schlicht nichts. Wissen Sie, ob das stimmt?
Also ich weiß natürlich nicht, was intern da passiert ist, aber das Ergebnis liegt ja auf dem Tisch. Als Folge der doch schwerwiegenden Begründungen des wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums ist nichts passiert. Außer, dass der Finanzminister vorgeschlagen hat, die Grenze auf 100 Millionen Euro anzuheben, was zumindest die Zahl der Vorlagen verringern würde. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Räumt allerdings in keiner Weise die grundsätzlichen Bedenken des wissenschaftlichen Beirats aus.
Also wenn das stimmt, was die Welt schreibt, dass von Seiten des Verteidigungsministeriums nichts unternommen wurde, dann fragt man sich ja, was ist der Grund dafür, also dass da nichts passiert ist. Haben Sie da eine Ahnung?
Also ein Bundestagsabgeordneter hat mir mal im vergangenen Jahr war das gesagt, dass auch die Verteidigungsminister der letzten Jahre eigentlich nicht wirklich an dieses Thema herangehen wollen. Warum? Weil man dadurch die Verantwortung für ein Rüstungsprojekt dann nicht allein als Ressortchef oder Ressortchefin tragen muss, wenn es zum Beispiel Mehrkosten gibt und dergleichen mehr. Das Parlament übernimmt dann ja selbst Verantwortung für einen Vertragsschluss, die eigentlich bei der Regierung liegen müsste. Soweit habe ich damals nicht gedacht. Ich finde es aber sehr plausibel, was mir da gesagt worden ist. In jedem Fall muss ein Ressortchef auch darauf achten, dass er auch die Unterstützung der Regierungsfraktion erhält. Das spielt allerdings der Argumentation des wissenschaftlichen Beirats in die Hände, dass dieses Verfahren keine wirkliche Trennung von Legislative und Exekutive darstellt.
Und noch ein anderer Aspekt, der mich ein bisschen erinnert an die Taurus-Geschichte, von der Sie ja auch die Vermutung geäußert haben hier im Podcast, dass man nicht wirklich ernsthaft geprüft hat, den Taurus möglicherweise in die Ukraine zu schicken. Ich will auf Folgendes hinaus. Der CDU-Verteidigungsexperte im Bundestag, Ingo Gädichens, der wollte vom Verteidigungsministerium offenbar wissen, welche Erleichterung es denn mit sich brächte, wenn man diese Grenze bei den Vorlagen hochsetzt. Und Gädichens sagt also, dass das Ministerium nicht einmal diese Frage habe beantworten wollen. Das riecht doch sehr danach, dass man sich die Frage noch nicht mal selbst gestellt hat. Also, dass man das Ganze auch noch nicht geprüft hat, obwohl Pistorius zu Beginn seiner Amtszeit gesagt hat, dass man darüber mit dem Parlament reden will.
Ja, das hat er öffentlich gesagt, das stimmt. Aber vielleicht macht er es auch gerade. Und wir sind zu ungeduldig und nicht jeder Sprecher ist autorisiert, dort über Internas zu sprechen, wenn das Ergebnis noch nicht vorliegt. Also da kann man, glaube ich, nicht daraus schließen, dass man da noch gar nichts gemacht hat oder noch gar nichts geprüft hat.
Und wenn ich Gädichens nochmal weiter zitiere, dann noch mit einem Satz, der immer mal wieder aufgetaucht ist, seit Boris Pistorius im Amt ist. Zitat, Boris Pistorius ist vor allem ein Ankündigungsminister. Zitat Ende. Das klang jetzt so mit der Bemerkung, na, vielleicht sind wir zu ungeduldig. Das klang jetzt so, dass Sie Herrn Gädichens dann doch ein bisschen widersprechen wollen.
Also, das muss man wohl sagen, wenn man in der parlamentarischen Opposition ist. Neutral betrachtet komme ich zu einem anderen Ergebnis. Er ist ein Minister, der sich große Anerkennung in der Bevölkerung, auch in der Bundeswehr, auch im internationalen Bereich erworben hat. Ein Minister, der vieles angepackt hat, was vorher liegen geblieben ist und in vielerlei Beziehungen die Weichen für die Bundeswehr richtig gestellt hat. Es kommt aber jetzt darauf an, dass er von der Politik der Ampelkoalition entsprechend der Zeitwende richtig unterstützt wird. Und da kommt es ja in den nächsten Tagen zum Spur, in den Haushaltsberatungen nämlich, beziehungsweise in der Aufstellung des Haushalts durch die Bundesregierung für das nächste Jahr. Die Bundeswehr braucht entsprechend der Finanzbedarfsanalyse der Bundeswehr, die kürzlich der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zugespielt wurde, eine Erhöhung des Verteidigungshaushaltes von ca. 10 Milliarden für das nächste Jahr und vor allem auch einen von der Regierung zu beschließenden Finanzplan für die nächsten Jahre, der uns im Jahr 2027/28, also nach Auslaufen des Sondervermögens, auf einen Verteidigungshaushalt von mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes bringt. Alles andere würde die Zeitenwende unmöglich machen. Daran muss man jetzt diese Regierung und die Ampelkoalition messen. Ein Verteidigungsminister allein kann das nicht.
Punkt unter dieses Thema. Herr Bühler, mal schauen, wie viele Hörerfragen wir noch schaffen. Wir sind fast am Ende. Den Anfang macht eine Dame, die namentlich nicht genannt werden mag. Zitat: Ich habe gerade in einem Buch über den Zweiten Weltkrieg, in Klammern Marseille 1940, gelesen, dass die deutschen Panzerverbände in Frankreich so schnell vorrücken konnten, weil die Soldaten Pervitin einnahmen. Ist bekannt, ob auch heute noch in Armeen systematisch aufputschende Substanzen eingesetzt werden. Zitat Ende.
Also Pervitin ist eine Amphetamindroge, die nicht nur im Militär beginnend in den 40er Jahren breite Verwendung fand als Aufputschmittel, als Wachmacher, allerdings mit ganz erheblichen Nebenwirkungen. Die Einnahme dieser chemischen Substanz konnte süchtig machen. Die Bundeswehr ist angeblich bis in die 70er Jahre mit pervitinhaltiger Schokolade beliefert worden. Ich weiß davon nichts, muss ich ehrlich sagen. Die NVA bis 1988, das habe ich im Artikel des MDR entnommen, muss also stimmen, Herr Deisinger. Also heute ist es so, dass Soldaten bei uns jede Art von Drogenkonsum verboten ist. Wer da auffällig wird, riskiert, dass er seinen Job verliert. Bei den Amerikanern ist es ebenso streng. Bei manchen Armeen ist auch der Alkoholkonsum in Uniform verboten, so zum Beispiel hier in Polen, wo ich gerade bin, und auch in Finnland ist es so. In vielen Einsätzen gilt das heute generell, gerade im multinationalen Umfeld, weil sich die anderen Armeen dieser Regelung anpassen. Wie das in der Ukraine gehandhabt wird, das konnte ich noch nicht feststellen, aber da habe ich ja Zugang hier. Und werde das nachtragen, was die Ukraine da für Regelungen hat.
Joachim Hasse aus Stolberg, und zwar Stolberg im Rheinland, hat uns geschrieben, das ist auf der Karte, geografisch mal ein bisschen unkorrekt ausgedrückt, so gleich rechts neben Aachen. Zitat: Die Kriegsschauplätze in der Ukraine zeigen uns, wie sie mit Tausenden von Drohnen geflutet werden. Nicht nur gepanzerte Fahrzeuge, auch alles andere militärische Gerät bis hin zu einzelnen Soldaten werden von den Drohnen gejagt. Das Pentagon plant, die gelieferten Bradleys gegen eine moderne Variante auszutauschen, die mit Hardkill-Abwehrwaffen ausgerüstet sind, hier Iron Fist Light. Es kann beim einzelnen Panzer Raketen und RPGs abwehren. Jetzt sollen Drohnen abgewehrt werden. Frage: Ist das die Lösung, wie gepanzerte Verbände wieder überlebensfähig in der Ukraine eingesetzt werden können? Reicht das zum Game Changer? Zitat Ende.
Also da waren ja jetzt viele Fachausdrücke mit drin in dieser Frage, die man erst erläutern müsste. Also Bradleys sind Schützenpanzer und das habe ich auch gelesen, dass man dort eine moderne Variante jetzt liefern will. Ob die vorhandenen da ausgetauscht werden, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es so, dass gepanzerte Fahrzeuge heute nicht nur den Panzerschutz selbst haben, sondern als weitere Stufe eine sogenannte reaktive Panzerung aufgelegt bekommen. Das ist also Sprengstoffplatten, die allerdings nicht so sind, dass sie höchst gefährlich sind. Im normalen Umgang, sondern nur dann, wenn sie durch ein Geschoss getroffen werden, dann wird von dieser Sprengstoffplatte ein Gegendruck praktisch erzeugt, sodass die Hohlladung der Rakete den Panzer nicht durchschlagen kann. Und die nächste Stufe ist das, was von dem unser Hörer jetzt schreibt, das ist der aktive Schutz durch Abwehrwaffen. Hardkill hat er es genannt, Hardkill-Abwehrwaffen. Das heißt, dass einem anfliegenden Geschoss dann ein Splitterhagel entgegengeschossen wird, automatisch, so dass dieses anfliegende Geschoss den Panzer nicht durchschlagen kann. Das wird jetzt nach und nach in vielen Panzern eingebaut werden. Auch die Bundeswehr hat sich zu einem System, Trophy heißt das, entschlossen, das von den Israelis entwickelt wird und auch von den Israelis schon seit Jahren eingesetzt wird. Jetzt kommen dazu die Bedrohung durch die Drohnen und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die Russen arbeiten sehr viel mit elektromagnetischem Spektrum, das heißt, sie stören die Drohnen im Anflug, bringen sie dadurch zum Absturz. Die Ukrainer haben das auch, in einem Umfang allerdings nicht so viel wie die Russen. Man kann die Drohnen auch ähnlich wie dieses Hardkill-System bekämpfen im Anflug. Also da gibt es jetzt einige Gegenmaßnahmen, die hier getroffen werden müssen, um die Panzer, insbesondere von oben her, wo sie nur gering gepanzert sind, mit einer Stärke von 2 Zentimeter, 25 Millimeter, also 2,5 Zentimeter. Das ist zwingend notwendig. Ein Gamechanger ist das nicht. Das wird sich auf längere Zeit hinziehen müssen. Aber es ist eben ein Beispiel, dass man auf neu aufkommende Mittel, Technologien eben dann hinsichtlich des Schutzes wieder reagieren muss. Und dieser Prozess, der läuft zurzeit.
So, letzte Frage, Herr Bühler, für heute. Die kommt von Helmut Melisto, ich vermute mal aus Berlin. Zitat: Wie sehen Sie die Zukunft zwischen der Ukraine und Russland? Ich meine, falls es zu einem Frieden kommen sollte oder Waffenstillstand, ist es möglich, nach den Dingen, die passiert sind, jemals wieder eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zu gestalten? Es würde Europa so viel stärker machen. Zitat Ende.
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann daran nicht glauben. Das wird noch ein langer Konflikt sein, auch außerhalb des Kriegsgeschehens, auch wenn der Krieg eine Pause macht durch einen Waffenstillstand oder durch welche Maßnahmen auch immer. Aber der Konflikt wird lange bleiben. Dazu ist viel zu viel geschehen. Und es geht ja nicht nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern es geht ja auch um menschliches Zusammenleben der beiden von den Russen so genannten Brudervölker. Und wenn man sieht, welche Verbrechen dort tagtäglich begangen werden, dann kann man sich vorstellen, wie lange es dauert, bis es zu einer Aussöhnung auch kommt. Wenn ich nur mir die Lage auf dem westlichen Balkan anschaue, das geht jetzt auch schon 25 Jahre, dass die Aussöhnung nicht vorankommt. Und da waren zwar auch erhebliche Gräueltaten, Genozid in Bosnien-Herzegowina beispielsweise, in Srebrenica. Das ist ja nochmal eine Dimension mehr, das wir gerade in der Ukraine sehen. Deshalb muss man das Ganze realistisch sehen, dass wir hier in den nächsten Jahrzehnten mit diesem Konflikt es zu tun haben, auch außerhalb des Krieges.
Okay, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik und so weiter nutzen Sie einfach unsere Mailadresse general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. Herr Bühler, weiß gar nicht, bleiben Sie das Wochenende eigentlich in Warschau oder fliegen Sie zurück?
Nein, wir haben ja morgen nochmal einen Werktag. Morgen muss auch gearbeitet werden, sodass nur der Sonntag bleibt. Da bleibe ich natürlich hier in Warschau.
Okay. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein feines Wochenende. Wir hören uns dann zur nächsten Folge, die wahrscheinlich erst am Mittwoch der nächsten Woche kommt. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächsten Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.